Vielleicht kennt der eine oder andere, das ist bestimmt so ein bisschen generationenbedingt, die britische Komikertruppe Monty Python und deren Sketch-Komödien-Sendung Monty Python's Flying Circus. Also richtig albern, richtig absurd, aber teils genial, unglaublich lustig. Immer wieder merkte man, dass in manchen Sketches, die sie da inszeniert haben, dass sie wirklich nur eine Idee für quasi einen halben Sketch hatten. Und sie haben sich kein Ende ausdenken können. Und ganz plötzlich endet der Sketch ganz, also manchmal mit einer Explosion oder sowas. Und dann erscheint John Cleese als Nachrichtensprecher und der sagt, "And now for something completely different." Und nun zu etwas völlig anderem. So wirkt es ein bisschen hier mitten in Psalm 22, wo David, der König, der leidende Knecht Gottes, 21 Verse lang aus seiner äußersten Not fast verzweifelt zu seinem Gott schreit. Und dann plötzlich, am Ende von Vers 22, kommt etwas völlig anderes. Hatte er etwa nur die Idee für die erste Hälfte eines tollen Klagelieds? Wurde ihm das Klagen irgendwann langweilig? Hatte keine Lust mehr? Wir wissen nicht genau, aus welchen Lebensumständen in Davids Leben dieser Psalm geschrieben wurde. Aber eins ist klar, vom Anfang bis zum Ende von diesem Psalm ist David unerschütterlich sicher, dass der Herr sein Gott ist. Und er weiß, was dieser Gott getan hat. Diese Überzeugung überströmt durch die Inspiration des Heiligen Geistes, würden wir bekennen, in Lobpreis für David, immer noch mitten in der Not. Preist er Gott, verspricht er, dass er Gott weiter preisen will. Und für Davids größeren Nachkommen Jesus wird das hier ein für allemal in seiner Auferstehung erfüllt. Was hat der Herr getan? Was bekennt David hier? Erstens, Gott hat ihn gehört. Sein Schreien hat Gott gehört. Er hat ihn erhört. Allem Anschein zum Trotz sehen wir ganz am Anfang von dem Text und in Vers 25. Ganz plötzlich spricht David von der Rettung, um die er bittet, als ob sie schon stattgefunden hätte. Und in dieser Vision der Errettung, die er jetzt hat, wird er zur allerletzten Sekunde von den Hörnern der Wildochsen, die ihn bedrohen, erlöst. Gott schweigt doch nicht. Und Gott hat auch nicht geschwiegen, weil er ihn verworfen hatte, weil ihm das Leid eines hilflosen Menschen egal war, sondern Gott hat nur auf den richtigen Augenblick gewartet, um dann einzugreifen. Und für David war dieser Moment die letzte Sekunde. Aber wir wissen mehr davon, wie die Geschichte ausgeht. Für Jesus kam dieser Moment, wo Gott eingegriffen hat, erst am dritten Tag nach der letzten Sekunde, damit es unbestreitbar ist, wer diese Rettung vollbracht hat. Nur Gott, sein Gott und niemand anders. Ihm gebührt der Ruhm und die Ehre für diese Rettung. Und Gott hat seine Gerechtigkeit dadurch erwiesen, sehen wir in Versen 25 und ganz am Ende schon wieder. Gott ist das Leid der Menschen nicht egal. Vor allem die unrechte Verfolgung, die seine Knechte erleiden müssen, wie David, wie Jesus. Gott vergilt das Vertrauen und der Treue seiner Knechte nicht mit Verwerfung. Er enthält seinen Segen den Menschen nicht vor, die ihre Hoffnung auf ihn setzen. So ist dieser Gott nicht. Und wir bekennen sehr gerne als Christen, wir verstehen, dass wenn Gott rettet, dass es einerseits allein aus Gnade ist. Das kann kein Mensch verdienen, dass Gott ihm hilft. Und andererseits wissen wir, dass die Rettung, die er vollbringt, die Rettung, die er bringt, das ist ein Ausdruck von seiner Gerechtigkeit. Gott hält seine Versprechen. Er verpflichtet sich dazu, sein Volk zu retten. Und wenn er das macht, ist das Gerechtigkeit. Und in Jesus Christus gab es endlich nach tausenden Jahren Weltgeschichte einen Menschen in Not, den Gott absolut retten musste. Gott hatte kein Recht, diesen Menschen zu verdammen, weil er tatsächlich vollkommen gerecht war. Von dem Moment seiner Zeugung bis zu seinem Tod. Auch als er bereits gestorben war, war es unmöglich, dass er im Grab bleiben könnte. Sonst wäre Gott nicht mehr Gott. Die Auferstehung ist der Beweis, dass der Gott Israels wirklich der ist, was er immer behauptet hat. Und so sehen wir, dass die Reaktion von David in dem Rest des Psalms wirklich komplett angemessen ist. Das passt genau dazu, was Gott jetzt getan hat. Er will predigen, er will singen in Versen 23, 24, 26. Wer die Geschichte Davids kennt, wer ein bisschen bibelfest ist, weiß, dass David sehr gerne die Versammlung Israels in der Anbetung Gottes geleitet hat. Der hat viele Psalmen geschrieben. Und immer wieder in diesen Psalmen spricht er davon, dass er von dem, was Gott für ihn tut, im Gottesdienst auch davon Zeugnis ablegen will. Er kann sich quasi nicht mehr davon abhalten, schon jetzt anzufangen, hier in seiner Not. Lobt ihn, heißt es in Vers 24. Verherrlicht ihn, scheut euch vor ihm. Das heißt, er weist echte, tiefe Ehrfurcht vor diesem allmächtigen Gott. Ist uns aber bewusst, dass Jesus Christus genau so ist. Dass Jesus Christus unser wahrer Lobpreis und Gottesdienstleiter ist. Ich bin's nicht. Marco und Kathi sind's nicht. Jesus leitet diesen Gottesdienst. Vers 23 von diesem Psalm wird in Hebräer 2 in den Mund von Jesus gelegt, mit Recht. Es heißt, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Das tut Jesus Christus. Jesus freut sich über seine Rettung, ihr Lieben. Er verkündigt uns Gottes Namen. Er sagt uns, wie groß sein Gott und Vater ist. Er lobt Gott unter uns und durch uns. Er will unbedingt seinen Vater verherrlichen und seine Freude mit uns, mit seinen Geschwistern teilen. So ist Jesus. Und er macht das auf eine für das Alte Testament ganz typische Art und Weise. Sehen wir ab Vers 26. Er veranstaltet ein Festmahl. Das war ein typischer Teil des Gottesdienstes in Israel, damals, zu Davids Zeiten, davor, danach. Vor allem gehörte das zur Anbetung von jemandem, der in Not war und dem Gott geholfen hatte. Er wollte Gelübde erfüllen, wie es hier steht. Oft hat man in der Not geschworen, Gott, wenn du mir hilfst, wenn du mich rettest, dann mache ich für dich so und so. Ich mache einen öffentlichen Ausdruck der Dankbarkeit für dich, damit alle Menschen sehen, was du für mich getan hast und wir zusammen dich ehren. Und am häufigsten nahm dieser Ausdruck die Form eines Dankopfers. Und die Vorschriften dafür findet man am Anfang von Levitikus, wo so viele Bibellesepläne gescheitert sind über die Jahre. Von einem Dankopfer gab Gott die besten Teile des Opfertieres, ja, die Leckereien, das Fett. Ein zweiter Anteil gehörte dem Priester, damit er etwas davon essen durfte. Er musste das Opfer ja durchführen. Und der Rest des Fleisches, der Rest des Tieres, durfte man dann als Opfernde essen, zusammen mit allen, die er zum Opfermahl einladen wollte. Es war ein Gemeinschaftsessen an Gottes Tisch, in Gottes Gegenwart. Und deshalb ist hier die Rede davon, dass die Sanftmütigen essen und satt werden, Vers 27. Diese Menschen, die sind die geistlich Armen. Vielleicht auch die, also ganz wörtlich Armen. Und sie werden zu Davids Dankopfermahl eingeladen werden. Sie sollen sich mit ihm freuen und Gutes an seinem Tisch, an Gottes Tisch genießen. Und auch der auferstandene Herr Jesus Christus lädt auch uns zu einem Dankopfermahl mit ihm ein. Das werden wir nachher feiern in diesem Gottesdienst. Das Abendmahl, ihr Lieben, das ist nicht bloß irgendein düsteres Ritual, bei dem wir über den Tod Jesu nachdenken und über unsere Sünden grübeln und ja, so in uns selbst verkrümmt werden. Nein, wir verkündigen durch dieses Mahl seinen Tod, bis er kommt. Das Abendmahl macht nur Sinn angesichts der Auferstehung. Das Abendmahl setzt die Auferstehung Jesu voraus. Und es ist von daher wirklich eine Feier, dieses Mahl. Das ist ein fröhliches Event, wo wir, wie die Menschen in diesem Psalm, den Herrn suchen und ihn finden. Und wo Jesus zu uns sagt, euer Herz lebe ewig. Die Worte da in Vers 27 sind keine Voraussage. Das ist ein Segen, eine Segnung. Er spricht uns seinen Segen zu in diesem Mahl. Das ist die Verheißung des ewigen Lebens mit ihm. Jesus Christus ist Opfer und Priester zugleich und Gott in einer Person. Und wir haben Gemeinschaft mit ihm auf eine Art und Weise, die sich David hätte kaum vorstellen können. Und wir dürfen daran teilnehmen, weil aus der Rettung des Messias, aus der Rettung des gesalbten Königs Israels, viel mehr wird als nur Freude für sein Volk, für Israel, seine Brüder. Was wird daraus? Das sehen wir in Versen 28 bis 30. Der Herr wird über alle Völker regieren, weil er David geholfen hat, meint er. Die Rettung des Messias, das ist ein Zeichen für alle Völker der Erde. Das ist etwas, was sie an den Gott erinnern soll, den sie so lange vergessen hatten. Und etwas, was sie zurück zu ihm ruft. Und wenn Gott seinen auserwählten König von allen seinen Feinden erlöst und ihn von seinem Fluch gegen die Sünde befreit, dann muss das für alle Welt ein Zeichen sein, dass der allmächtige Gott hinter diesem König steht. Alle müssen das erkennen. Nun, David selbst wurde tatsächlich zu einem ziemlich wichtigen König in seiner Region. Manche Nachbarvölker zu seinen Zeiten haben seinen Gott tatsächlich als einen großen und mächtigen Gott anerkannt, unter anderem zum Beispiel der Hiram, König von Tyrus, im heutigen Libanon, der Baumaterialien für Davids Palast und für den künftigen Tempel zu David gesandt hat. Aber das, was David hier beschreibt, das ist ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben. So war es zu seinen Zeiten nicht wirklich, nicht sichtbar. Bei Jesus aber ist der Fall wirklich anders. Dass wir hier, wir, ja vor allem Goyim, Heiden, Nicht-Juden, aus verschiedensten Ländern hier zusammen sitzen, das bezeugt, dass die Auferstehung tatsächlich ein Zeichen für alle Welt war. Menschen aus aller Welt haben erkannt, dass hinter diesem gekreuzigten Jesus eine Macht steht, die zu absolut allem fähig ist, auch die Toten aufzuerwecken. Das muss wirklich der Gott sein, dem wir alle verantworten müssen und dem wir alle dienen müssen, weil er unser Schöpfer ist. Es ist aber nicht nur so, dass alle Nationen sich vor ihm beugen müssen, sondern sie, auch sie, die eigentlich nicht zu dem Volk des Messias gehören, sie sind zu diesem Festmahl eingeladen. Die Fetten, das sind die Wohlhabenden, wenn sie etwas von diesem Opfermahl kosten, müssen sie anerkennen, dass das besser ist als alles, was sie jemals für sich selbst erworben haben. Auch solche, die wirklich zu arm sind, um sich am Leben zu halten, so meint es David wahrscheinlich mit all die in den Staub hinabfuhren, diese Menschen dürfen kommen und zusammen mit dem Reichen diesen Gott anbeten. Auch sie sind eingeladen. Weil Jesus aber nun von den Toten auferstanden ist, können wir Vers 30 auch ein bisschen wörtlicher nehmen. Alle, die in den Staub hinabfuhren, werden niederknien, der seine Seele nicht am Leben erhielt. Weder Reiche noch Arme, weder Lebende noch Tote werden von dieser Einladung zu diesem Mahl ausgeschlossen. Menschen aus jedem Zeitalter der Vergangenheit, der Weltgeschichte, werden auch eines Tages auferstehen und zu dem großen Gottesdienst des Messias herbeigerufen werden. Und es werden auch die Menschen der Zukunft mit eingeladen. Diese frohe Botschaft, sehen wir in den letzten beiden Versen, wird allen Generationen verkündigt. Das, was geschehen ist, meint David schon in seiner Not. Das wird die Weltgeschichte von nun an prägen, für immer. Es wird nie vergessen werden, wie Gott seinem Messias geholfen hat. Auch die Nachkommenschaft, der Völker, die davon hören, sie werden Anbeter des Herrn sein. Das wird nie aufhören. Gottes Eingreifen für seinen König, das wird über die Generationen hinweg erzählt werden. Man bekommt das Gefühl, dass David irgendwie kaum erwarten kann, dass mehr Kinder geboren werden, damit auch sie von dieser Rettung, von seiner Rettung hören können. Er will ja sich für den Kindergottesdienst als Mithelfer freiwillig melden. David fasst den Grund für seine Begeisterung ganz zum Schluss dann zusammen. Denn er hat es getan. Das ist noch kürzer auf Hebräisch, zwei Wörter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hört das sich ein bisschen antiklimaktisch an? Er hat es getan. Ein bisschen enttäuschend fast. Getan ist also kein besonders anschauliches Verb. Ja. Aber wir müssen in diesem ganz einfachen, alltäglichen, gewöhnlichen Wort ein Echo hören aus dem Anfang der Welt. Gott ruhte am siebten Tag Genesis 2, von all seinem Werk, das er gemacht hatte, gemacht, getan. Das ist dasselbe Wort. Sein Plan war erfüllt. Sein Ziel war erstmal erreicht. Und David denkt auch vielleicht an Gottes Wort, das er durch Mose dem Pharao gesagt hatte, viele tausende Jahre später. Morgen wird der Herr dies im Lande tun. 2. Mose 9, nämlich einen Unterschied zwischen Israel und Ägypten machen, einen Unterschied machen zwischen den Unterdrückten und den Unterdrückern, um sie zu befreien. Und Jahrhunderte nach Davids Tod würde Jesaja mit genau diesen Worten die angekündigte Errettung von Gottes Volk beschreiben. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Nämlich, was meint er, was wird Gott tun? Einen König auf den Thron Davids setzen, der für immer regieren wird. In Jesaja 9, das ausgestoßene Volk Israels zurück ins Land bringen. In Jesaja 37. Und neben seinem Zitieren aus genau diesem Psalm, die ersten Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen, würde Jesus selbst am Kreuz sagen, es ist vollbracht. Ich habe es getan. Es war getan, was Gott zu tun versprochen hatte. Der Rettungsplan war erfüllt. Und am dritten Tag hat der Vater genau das bestätigt. Die Auferstehung, ihr Lieben, ist die himmlische Antwort auf den Sohn. Ja, Jesus, es ist vollbracht. Ja, er hat es getan. Es heißt, wenn man ein bisschen weiter im Hebräerbrief liest, in Kapitel 5, Vers 7, Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Jesus ist erhört worden. Und weil das der Fall ist, ist für uns alles anders. Wir können leben in der Gewissheit, dass Gott gerecht ist. Gott wird nicht für immer schweigen. Er wird tatsächlich alles wieder gut machen. Das ist viel. Wir müssen die Sache nicht selbst in die Hand nehmen. Wir müssen eine Lösung zu unseren Problemen nicht erzwingen. Wir können immer dankbar sein für das, was das Leben hier und jetzt besser macht, für gute Politik oder Nahrung oder Medizin, was auch immer. Aber wir müssen nicht verzweifeln, wenn diese Dinge scheitern, diese wichtigen Dinge. Absolut nichts wird Gott verhindern, als Herrscher über die Nationen bekannt zu werden und sein Reich zu verwirklichen, auch wenn wir nicht sehen können, wie er das machen wird. Auch dann dürfen wir wissen, er wartet nur auf den richtigen Moment. Wir dürfen seine Einladung wahrnehmen. Das Ziel der Rettung in der Bibel ist wirklich ohne Ausnahme Anbetung, Gottesdienst, in Gottes Gegenwart sein Eingreifen für uns zu feiern. Das ist der Höhepunkt des Lebens. Das ist das Beste, was es gibt. Und das macht Jesus selbst. Er ist nicht in die Welt gekommen und gekreuzigt worden, nur um sich selbst neben Gott hinzusetzen und dann halt über seine Leistungen zufrieden zu sein und uns Menschen dazu lassen, unser Ding zu machen. Nein, er hat eine Familie gegründet durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Er hat eine riesige Familie von Geschwistern gegründet. Er hat eine heilige Versammlung zusammengerufen und er will mit ihnen sein. Er leitet uns in der Anbetung Gottes, wenn wir uns versammeln. Er erzählt uns von dem Herrn durch sein Wort. Er verkündigt uns und der Welt durch uns, was Gott getan hat. Durch das Predigen von seinem Wort, durch unsere gegenseitige Ermutigung, wenn wir zusammen sind, sowie durch die Taufe und das Abendmahl, die Zeichen, die er uns gibt. Jesus Christus liebt es, wenn wir in seinem Namen versammelt sind. Lass uns das auch lieben und über alles andere priorisieren. Und wir dürfen diese Einladung auch weitergeben. Wir werden nachher die letzten Verse vom Matthäus-Evangelium hören, in dieser Verbindung. Wie machen wir das? Ich weiß, es ist für vielen von uns fällt es schwer, zu wissen, wie oder was wir unseren Freunden oder Nachbarn, Bekannten, Verwandten über Jesus erzählen können. Hier können wir anfangen. Gott hat Jesus gerettet. Er hat ihn tatsächlich, wahrhaftig aus den Toten auferweckt. Jesus ist nicht bloß eine interessante oder inspirierende historische Figur oder irgendein religiöser Lehrer. Er lebt noch heute. Er ist da. Das ist eine Tatsachenbehauptung. Es ist wirklich völlig egal, wie interessant deine persönliche Geschichte ist mit ihm im Glauben. Und ich weiß von manchen von euch, manche von euch haben echt interessante, inspirierende Geschichten im Glauben. Das ist nicht der Punkt. Alles hängt von der Frage ab, ob das wirklich geschehen ist, was wir behaupten. Und diese Tatsache ist auch keine bloße Information, die man weitergeben soll. Ja? Wenn Jesus auferstanden ist, dann hat das eine Bedeutung. Das bedeutet, dass er tatsächlich der Herr der Welt ist, dass er der König ist, von dem David nur ein Schattenbild gewesen ist. Ja? Er ist der König, der Anspruch auf uns erhebt, auf unseren Gehorsam, auf unseren Dienst, auf unsere Liebe. Aber er ist auch der Erlöser von jeder Macht, die uns von Gott trennt. Und wenn er wirklich auferstanden ist, dann hat sein Tod wirklich das bedeutet, was er behauptet hat. Die Vergebung der Sünden für jeden, der sein Vertrauen auf diesen Erlöser setzt. Und wir dürfen diese Einladung nicht nur an die Menschen da draußen weitergeben, sondern auch an die nächste Generation weitergeben. Das ist natürlich ein wichtiges Wort für die Eltern, die da sind. Werdet nicht müde, mit deinen Kindern über Jesus zu reden. Erzählt ihnen, was Gott getan hat. Lasst es euch nicht langweilen, sie zu lehren, alles zu halten, was Jesus dir geboten hat. Aber das ist nicht nur etwas für die Eltern, das ist nicht nur etwas für die Familien. Wir alle, wir haben diese Pflicht, wir haben dieses Privileg, ob verheiratet oder ledig, ob mit Kindern oder nicht, ob pensioniert oder studierend, wer auch immer wir sind, egal was unsere Gaben sind, egal was unser Beruf ist. Die Kinder in unserer Gemeinde sind Teil dieser Familie. Das sind wir tatsächlich. Und ich sage nicht, dass wir besonders vorbildlich sind in dieser Hinsicht als Gemeinde. Aber es ist eine Tatsache. Es geht einen jeden von uns etwas an, ob diese Kinder lernen, wer Jesus ist. Ob sie lernen, Jünger von ihm zu sein. Natürlich ist der Kindergottesdienst eine ganz gute Gelegenheit, aber nicht die einzige. Singles, Paare ohne Kinder, sucht die Beziehung zu den Familienherren der Gemeinde. Ihr könnt euch kaum vorstellen, was für eine unglaubliche Wirkung es hat, wenn Kinder sehen, dass es Erwachsene, auch Jugendliche gibt, die nicht ihre Eltern sind, die auch an Jesus glauben, die auch Jesus nachfolgen wollen. Familien, bemüht euch, Zeit mit den Singles und den Paaren zu verbringen. Aber es geht nicht nur um die Kinder. Jedes Mal, wenn jemand zum Glauben kommt und zu uns in die Gemeinde kommt, und Gott sei Dank, das ist öfters passiert die letzten Jahre, und das ist ein unglaubliches Geschenk Gottes. Wenn das passiert, dann pflanzt sich die Gemeinde fort. Dann wächst die neueste Generation. Dann wird eine neue Generation geboren. Und sie müssen auch von Gottes Gerechtigkeit hören. Bei uns gibt es mehrere Leute, die richtig jung, also vielleicht ein paar Monate alt im Glauben sind. Und wer schon länger Christ ist, kann diese Menschen unglaublich viel segnen und erbauen, indem man Zeit mit ihnen verbringt, etwas von seinen Lebenserfahrungen teilt mit diesen Menschen. Denkt daran, lass uns in diesem Jahr eine Gemeindekultur anstreben, die wirklich von der Auferstehung geprägt ist, ihr Lieben. Wir sind gerettet durch einen geretteten Messias, der uns am Tisch bei seiner Auferstehungsfeier willkommen heißt. Jede Woche. Und uns von dort in die Welt hinsendet, um allen Menschen, die heute leben oder noch leben werden, diese wunderbare Einladung weiterzugeben. Ihm sei Ehre, Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen.